Einen politischen haben wir noch, Viertelstunde mit Ulrike Gero. Das sind NO55, ein Text von Werner Kamer. Das war's.
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!
Tausend Jahre Tyrannei.
Das war's.
Und wir wurden krank dabei.
Das war's.
Ein Volk der Dichter und der Denker.
Das war's.
Im Griff der Spitzel und der Henker.
Gestellt. Das war's. Keine.
Selbst Brechts Karthago fand Einklang in die populären Hitlisten im Rundfunk der DDR. Dialog, denke daran.
Zeitrechnung gab es am Mittelmeer eine Stadt. Eine stolze Stadt. Sie hatte schöne Häuser und Menschen erfüllten sie mit Leben. Diese Stadt hieß Karthago. Das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Jahrzehntelang war sie umkämpft. Legionen fielen in sie ein, raubten und brannten alles aus. Bis dass die Stadt im Wind verweht.
Ich frag mich, ist denn das normal? War das denn nur in jener Zeit? Es starben Menschen ohne Zahl, doch fast vergessen ist ihr Leid. Ich denke daran, denke daran. Viele Dinge um mich her, will viel erleben noch mit dir. So weit, so gut ist alles klar, und doch erschreckt mich die Gefahr. Ein Knopfdruck nur im Weißen Haus löscht in Sekunden alles Leben aus. Ich denke daran, denke daran.
Noch ein bisschen Internationales aus der Radio Marabu Playlist, Marilyn Manson.
Radio Marabu. 30 Minuten Marathon.
Alternative Music.
Radio Max
Bravo.
Kommt tief aus dem Marabu-Schallarchiv.
Some kind of divine intervention. Who goes to waste? So nice.
if you're a wanted man, I am. Shout about it. Open hearts, feel about it. Open minds, think about it.
Damit geht es in die letzte Runde. Ulrike Giro.
Europe's Alternative Music.
Marabu. Europe's Alternative Music.
Radio Marabu.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Ulrike Giro, der Déserteur.
Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Gerade gehört Boris Vian, Le Déserteur. Das haben Sie mal empfohlen in einem Interview.
Ja, Boris Vian, Der Déserteur, ist ein legendäres Lied in Frankreich. Und zwar, ich glaube, 54 oder 56 zum ersten Mal im französischen Radio. Ein ganz ruhiger Lied, Song, ja, wo dieser Boris Vian am Ende sagt, Monsieur le Président, si vous voulez faire la guerre, envoyez vos propres enfants. Ja, Herr Präsident, wenn Sie einen Krieg machen wollen, dann schicken Sie Ihre eigenen Kinder. Weil er hatte einen Onkel, glaube ich, der nicht aus dem Krieg zurückgekommen ist, oder sein Sohn, oder jedenfalls hatte er zwei, drei Freunde, Bekannte, Verwandte, die nicht zurückgekommen sind, und war wohl schwer traumatisiert. Und dann macht er dieses Lied. Und die Geschichte dieses Liedes ist aber, weil Frankreich ja im Algerienkrieg war, hat irgendein Senator oder was hat das Lied im Radio gehört, ja, und hat sofort den Präsidenten angerufen, das Lied verboten. Das Lied wurde sofort erstmal aus dem Verkehr gezogen, weil Frankreich im Algerienkrieg war und es durfte nicht gespielt werden. Und erst ab, ich will mich nicht festlegen, 53 oder so, durfte das dann wieder gespielt werden und kriegte dann natürlich eine ganz große Bedeutung. Und deswegen habe ich dieses Lied beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf Friedensnoten auf diese Webseite gestellt, weil dieses Lied für mich eigentlich ein europäisches Kulturgut ist. Ja, ja, weil also das ist ja genau die Frage auch, an der wir immer rumbasteln, ja, sind Soldaten Mörder oder nicht, Verfassungsgerichtsurteil, Urteil und so. Le Deserteur, also darf man desertieren oder ist der Soldat ist der Held oder ist der vielleicht der desertiert der Held und so weiter. Und dass wir uns als Europäer diese Fragen erlauben, weil wir ja eine Erzählung haben, Europa ist nie wieder Krieg und dass sozusagen diejenigen, die den Krieg vermeiden wollen, die Helden sind und nicht diejenigen, die ihn führen wollen oder auch nicht diejenigen, die sich über pathetische Erzählungen, dass wir da jetzt was auch immer unsere Freiheit und so weiter retten müssen in der Ukraine, Klammer auf, während wir sie zuvor für Corona gerade mal 3 Jahre abgeschafft haben, das ist ja das Spannungsverhältnis. Ja. Und insofern ist dieses Lied für mich wirklich ein europäisches Kulturgut, was als solches seine eigene Geschichte hat und deswegen habe ich Ihnen das genannt.
Ulrike Giro zu Gast. Ich glaube, ich habe es am Anfang nicht gesagt. Also jetzt nochmal zu Gast hier im vierten Teil unseres Gesprächs. Das Motiv ist ja auch oftmals wiederverwendet worden von Reinhard May, Meine Söhne gebe ich nicht. Oder auch eben von dem, wir hatten im Zwischengespräch schon mal Jürgen Walter erwähnt und Gisela Steineckert, sie hat ihm 2009 auch ein Lied, Herr Präsident, ein richtig zorniges Antikriegslied, noch einmal geschrieben, 2019 auch sehr, sehr hörenswert. Wir sprechen mit einer kritischen Frau. Sie wurden in den letzten Jahren mit vielen Angriffen überschüttet, Corona zunächst und dann auch die Ukraine. Ist in Ihnen eigentlich jetzt ein Verlangen nach Rache? Was meinen Sie zu den RKI-Protokollen? Wünschen Sie sich mehr Aufklärung? Haben Sie auch Hoffnung, dass sowas überhaupt passieren könnte?
Also ein Gefühl nach Rache habe ich tatsächlich nicht. Also das einfach nicht, ja. Also vielleicht, weil ich zu viel Yoga mache oder zu oft in Ashrams war. Also jedenfalls Rache, worauf sollte man Rache haben? Ja, also ich sehe eher mit Bedauern oder auch mit Fassungslosigkeit oder auch mit intellektueller Neugierde, je nachdem, beobachte ich einen gesellschaftlichen Prozess. Ich beobachte ein Wegrutschen von Grundfesten. Ich beobachte einen zivilisatorischen Bruch bei zwei Fragen, die uns lange getragen haben in der Bundesrepublik, nämlich einmal das Grundgesetz, ja, und mit allem, was es heißt, Würde der Menschen und dass wir nicht alte Menschen da alleine lassen während Corona oder ihnen verweigern, in Todesstunden bei ihren Liebsten zu sein, Übergriff auf den menschlichen Körper, Artikel 2, also dass wir das abräumen, ja, unter diesem Virus, alternativlos, wir können nicht anders. Das beobachte ich wirklich mit wie gesagt, so einer Mischung aus, wie konnte das passieren, intellektuelle Neugierde, ja. Habe ich Hoffnung, dass wir das aufbereiten? Ja, habe ich natürlich, ja. Also ich bin schon beim Mythos von Sisyphus. Das ist ja die Geschichte, dass man diesen zivilisatorischen Stein, ja, Sisyphus muss den immer nach oben rollen und er kommt natürlich nie oben an, ja. Und wenn er runterrollt, sitzt Sisyphus auf dem Stein und Albert Camus sagt uns, mais il faut comprendre que le Sisyphe est un homme, ja. Also wir müssen verstehen, Sisyphus ist ein glücklicher Mensch. Warum? Weil er den Stein halt immer wieder hochrollen muss. Das heißt, ich persönlich habe jetzt den Eindruck, dass wir auf zwei Ebenen, einmal Bundesrepublik und Grundgesetz und einmal Europa, was das eigentlich sein sollte, eine Republik, eine Demokratie und so weiter, und natürlich nicht diese EU, dass wir auf diesen beiden Ebenen jetzt tatsächlich wieder von vorne anfangen. Ja, der Stein ist leider komplett runtergerutscht in einer nationalen Regression, die ich mir so nicht gewünscht habe, die mich sehr verwundert hat, dass sie so und so schnell, also auch mit dem Ukraine-Krieg, also wie schnell das erzählt werden konnte, Armin Assi in der Zeit, hurra, wir haben einen Feind, ja, also wo man denkt, die Zeit, die Gräfin Dönhoff, die muss sich doch im Grab umdrehen, ja, also wie das auf einmal da so als Narrativ durchgesetzt werden konnte, es hat mich sehr verwundert, es hat mich verwundert, dass die Leitmedien alle mitgemacht haben, dass es wenige kritische Stimmen gab, dass die kritischen Stimmen wie bei Corona ausgegrenzt wurden, ganz egal, ob Krone Schmalz oder Daniele Ganser oder eben auch ich selber oder wer auch immer. Ich freue mich, dass wir gerade bei Ukraine jetzt vorankommen mit der, sagen wir mal, mal Aufklärung. Ich habe sehr begrüßt die Bücher von Donani, Klaus von Donani oder von Jacques Both. Ich freue mich über den Westend Verlag, der ein Buch nach dem anderen macht. Ich freue mich über das neue Buch von Erich Fahrt, ja, der auch nochmal als Ex-Leutnant sagt, dass dieser Krieg militärisch Unfug ist. Ich freue mich über das letzte Buch, Der lange Weg in den Krieg von Günther Verheugen, der immerhin mal FDP war und dann SPD und dann EU-Kommissar. Also ganz vernünftige Leute, die jetzt so viel mit so vielen Fakten auf den Tisch kommen, dass man es hoffentlich nicht mehr lange wird sozusagen darüber hinwegpempern können, dass dieser Krieg ganz andere Ursachen hat und kontextualisiert werden muss in dieser Art und Weise, wie er entstanden ist, dass die alleinige Schuldzuweisung auf Putin so nicht funktioniert und dass wir vor allen Dingen nicht mehr die Frage beantworten, wer schuldig ist, sondern wie wir diesen Krieg so schnell wie möglich zu Ende kriegen hier in Europa, denn er ist in höchstem Maße selbstschädigend für Europa und das ist der Kontinent, mit dem ich mich intellektuell seit 30 Jahren befasse und dieser Kontinent wird das nicht überleben, wenn wir dauerhaft gespalten sind mit einer Trennung wie durch den Bauch der Europa, ja, die Europa wird ja immer als Königin gezeichnet und jetzt trennen wir also die Europa von Schweden runter zum Schwarzen Meer durch, als wenn wir einen Rumpf abschneiden, dass das nicht funktionieren kann, ist jedem intuitiv klar, der auf diesen Kontinent guckt und deswegen muss der Krieg beendet werden und ich freue mich, dass wir an diesen beiden, sagen wir mal, Aufarbeitungsfronten, RKI-Files, Olaf Scholz hat heute gerade gesagt, Bürgertisch, ich will jetzt hier den Bürgertisch nicht hochloben, ja, es kann ja auch ein tolles Ablenkungsmanöver sein und dann sitzt dann Frau Büchs am Bürgertisch und sagt, das war alles prima, wir haben nur ein bisschen überzogen oder so, das braucht jetzt natürlich auch kein Mensch und der Bürgertisch heißt jetzt auch nicht, dass wir keinen Untersuchungsausschuss machen und auch keine juristische Aufarbeitung und das heißt das alles nicht, aber ich glaube, dass wir, ich habe den Eindruck, dass wir bei Corona und bei Ukraine, Assange ist heute freigekommen.
Das ja, ist eine interessante Meldung.
Ja, ja. Oder das vibriert doch schon in der Luft. Ja, es gibt natürlich noch die Leute, die sagen, ah, was passiert jetzt da auf der Insel, was macht der da und so weiter. Ist der Drops schon gelutscht? Aber Assange ist frei. Das ist doch eine Vibration, ja, die wir jetzt alle hier irgendwie haben. Also warum passiert denn das jetzt so? Out of the blues hat doch keiner mit gerechnet. Wollen die Amerikaner uns ein Signal senden? Ja, also nehmen wir das doch einfach mal so an. Und ich glaube, dass für mich einfach nur gilt, ungerührt weitermachen, ja, und schon gar nicht in Rache, Verbitterung und Zorn gehen. Das ist ja genau das, was die wollen, dass wir uns sozusagen radikalisieren. Ich habe überhaupt keine Lust, mich zu radikalisieren. Ich gehe vor das Landesarbeitsgericht Köln. Ich hoffe sehr, dass der Rechtsstaat funktioniert und ich diesen Prozess gewinne. Ich freue mich, an der Uni Bonn zu sitzen, hoffentlich danach und meine Bücher mit den Studenten und auch Kollegen zu diskutieren. Punkt.
Sie haben gerade Albert Camus zitiert. Da fällt mir natürlich die Pest ein. Das ist ja auf gewissermaßen Krieg und Pandemie in einem Buch. Ich habe mich mit Russland und Ukraine immer sehr intensiv beschäftigt, vielleicht auch, weil ich in der deutsch-sowjetischen Freundschaft war. Ich habe das durchaus auch gelebt. Ich war auch freiwillig drin übrigens, es war nicht erzwungen oder sowas. Und ich habe diesen Krieg sehr lange vorausgesehen, also ab 2009 eigentlich und ab 2015 war ich mir fast zu 100% sicher, dass das tatsächlich irgendwann passieren wird. Und als dann im März 2020, ich weiß, wir waren getrennt, meine Freundin kommt aus Stralsund, ich aus Thüringen, dann durften wir uns ja nicht besuchen, das war ja dann alles abgesperrt, habe ich irgendwann meiner Freundin am Telefon gesagt, ich befürchte, unser altes Leben ist vorbei, das ist das Vorspiel zu einem möglichen Krieg mit Russland. Wie würden Sie mir ins Wort fallen?
Also erstmal, dass Hauke Ritz das auch geahnt hat ab 2009. Übrigens meine französische Freundin Marie-Hélène, deren Mann Franck Biancheri inzwischen verstorben, hatte damals ein französisches geopolitisches Journal, das heißt GIEP, G-E-A-P. Mhm. Der hat das auch seit 2009 gerochen und geschrieben, ja. Aber ich habe es, glaube ich, erst so ab 2014 verstanden, weil ich mit dem Maidan auch Leute kannte, die da waren, weil ich tatsächlich im März 2014, das Video müsste man im Internet nochmal finden, mit Brzezinski in Washington noch diskutiert habe und denen, glaube ich, angebrüllt habe, zu sagen, raus mit der NATO aus der Ukraine.
Sowas, er hat sich ja dann auch revidiert.
Ja. Spät, und ich habe dem damals, glaube ich, 2014 gesagt, sie sind immer noch im Kalten Krieg von 1970, wir brauchen in Europa was ganz anderes und so. Ja. Ich muss das Video mal suchen. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Ja, also ich überlege gerade, ob ich meinem neuen Buch, was ich jetzt hoffentlich zum Frühjahr 2025 schreiben kann, ob ich dem den Titel gebe, Zeiten wenden, also im Plural, Zeiten Wänden, ja, auch nicht zusammengeschrieben. Und dann müsste man tatsächlich mal drüber nachdenken, Stefan Zweig, die Welt von gestern, ja, das drängt sich ja auf. Also ich habe tatsächlich auch persönlich den Eindruck, das liegt aber sicherlich daran, dass ich 59 Jahre bin und natürlich eine Rückschau halte auf ein Vorleben vor Corona und deswegen feststellen kann, es war einfach doch vieles anders, ja. Also die Meinungsfreiheit war anders, die technologischen Overkill, den wir jetzt alle bekommen haben mit dieser Digitalisierung und ChatGPT obendrauf, da war was anders, die geostrategischen Verhältnisse waren anders, die BRICS-Staaten-Dynamik, der sozusagen Abbau der amerikanischen Hegemonie, also auf allen Ebenen, Technologie, Geostrategie, Geoökonomie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, ändern sich die Dinge und das kann aber, glaube ich, in der Deutlichkeit nur jemand erfassen, der eben schon doch ein paar Lebensjahrzehnte vorher da war und sich noch irgendwie zurückerinnern kann, dass wir in den 70er Jahren uns tatsächlich ohne Handy verabreden konnten, ja, und auch in irgendeiner Stadt gefunden haben, ja, also auch wenn man nicht ständig irgendwie mit Google bist du schon um die Ecke oder so, ja, und ich merke das in der Generationendynamik deutlich, einerseits mit Blick auf meine Kinder, die sozusagen dieses, was hast du denn Mama, es ist doch irgendwie so wie vorher, das bisschen Masken tragen ist vorbei, es hat sich doch nichts geändert, also dass Jugendliche, die so um die 30 oder jünger sind, weil sie die Erfahrungswerte sozusagen aus der bundesrepublikanischen oder auch DDR-Vorgeschichte, dass die Dinge mal anders waren, weil sie das eben nicht lebenserfahren haben, ja, dass die jetzt tatsächlich die sogenannte neue Normalität auch als Normalität akzeptiert haben, weil sie keine andere Normalität sozusagen als Erfahrungswelt dagegen stellen können, ja. Und ich tue mich ehrlich gesagt schwer, weil ich habe halt, wann fing Corona an, da war ich 56, ja, 56 Jahre Lebenswelt in anderen intellektuellen, emotionalen und so weiter Räumen hatte und jetzt sehe ich, dass sich alles ändert auf so vielen Ebenen, deswegen Zeiten wenden, auch was heute unser Begriff von Demokratie ist und so. Und dass wir jetzt tatsächlich offen davon sprechen, dass wir in einer Vorkriegszeit leben, das macht mich wirklich fassungslos, ja, weil wir müssten natürlich noch klarkriegen, dass wir den Krieg herbeisprechen, ja, also Thoughts become words, become action, become reality, Gedanken werden Worte, werden Taten, werden Realität. Das heißt, je mehr wir jetzt von einer Vorkriegszeit sprechen, das tun wir, Pistorius, desto mehr reden wir diesen Krieg herbei und da kann ich wirklich nur mit James Dean sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Denzel. James Dean, ja. Ein schönes Zitat. Ich kann hier eigentlich nur ergänzen, vieles, was ich in Russland wahrnehme, ich lese auch viel aus Russland an Texten oder sowas, erinnert mich in den Einschätzungen der weltpolitischen Lage auch an DDR-Einschätzungen. Damals zum Beispiel multipolare Welt ist 1:1 friedliche Koexistenz, was wir in den 80er Jahren geleiert haben zum Teil. Und insofern ist das ganz interessant. Zeiten wenden, das Buch, da bin ich ja auch schon mal sehr gespannt und hoffe, dass wir uns dann vielleicht nochmal unterhalten zu dem Buch. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Wir hatten ja gerade so einen Auswuchs des Optimismus, was ja immer schön wäre für ein Ende. Trotzdem möchte ich noch eine Frage stellen. Ängste im Juni 2024. Ein bisschen sind wir jetzt in einer Zeit, in so einer Art Countdown. Was meinen Sie? Geht's gut?
Ja, also natürlich, Angst ist ein schlechter Treiber und so. Und also wenn ich tatsächlich den Begriff Angst benutzen sollte, dann am ehesten noch, dass sozusagen jetzt auch in dieser atomaren Eskalation einfach irgendjemand sozusagen
die Nerven
verliert. Ja? Ja, also Sie haben eben Camus erwähnt, die Pest, aber es gibt ja auch noch L'Étranger, den Fremden, wo jemand am Ende schießt, ja, und dann ist ja die Frage, warum haben sie geschossen? Weil die Sonne geschienen hat, ja. Und also, dass man sozusagen in so einem Affekt, ja, irgendwas, und dann geht die Murmel den Berg runter, wie auf dem so, und dann passiert was, und dann kriegt man sich mal auseinander. Das ist ja dann tatsächlich genau der Erste Weltkrieg, ja, also nur mal in Erinnerung, aber dieser Schuss Sarajevo auf den Thronfolger, der war ja irgendwie im Juli 2014, der war ein kleiner Artikel auf der Rückseite der Wiener Zeitung. Das war keine wichtige Nachricht, ja. Und über 3 oder 4 Bewegungen, wie auf so einer Billardplatte, macht es klick, 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 und andere Kugeln kamen ins Rollen, und dann während den Anfängen hat sich's aufgebauscht. Als sich aufgebauscht hatte, hat es keiner mehr kontrollieren können. Und dann ist sowieso die Frage, wer hat denn jetzt hier angefangen? Die ist dann müßig, ja. Und davor habe ich eine begründete Sorge, sagen wir mal, weil ich immer noch hoffe, dass die Eliten, die das machen, also da sind ja jetzt viele Köpfe, die rauchen, während wir sprechen, im Élysée und im Pentagon und im Verteidigungsministerium, dass bei diesen rauchenden Köpfen am Ende dann doch auch Menschen sitzen, die selber 2 Kinder haben und die noch so diese letzte Klitze von Verstand haben, zu sagen, das können wir nicht ernsthaft wollen, ja. Und das Gute ist ja, dass sogar reiche Menschen nicht sterben wollen, ja. Und die wollen auch nicht in so einer, und ob die jetzt einen Bunker noch auf Neuseeland haben und so, also wie Bill Gates oder so, aber diesen Fitzelchen Vernunft, das können wir nicht wollen, dass das noch hält, dass da glaube ich eigentlich dran, ja, und insofern glaube ich, dass der Krieg zwar noch 10 Jahre dauert und auch gewollt dauert, um so ein zerstörerisches Potenzial auf so einer bestimmten Ebene, also einfach um Unfrieden zu säen, ja, vor allen Dingen in Europa, das ist ja das Argument von Lafontaine, also dass es auch eine, sagen wir mal, bewusste amerikanische Geostrategie gibt, Unfrieden in Europa zu säen, ja, weil alles, was uns unfriedlich macht, hindert uns daran, einig als Europäer emanzipiert zu sein. Insofern mache ich mir große Gedanken um die Zukunft des Kontinents, aber dass wir die atomare Entgleisung verhindern, das, darauf will ich vertrauen. Und ansonsten habe ich tatsächlich von nicht so ganz vielen Sachen Angst. Also ich glaube, das Schlimmste habe ich hinter mir. Ich habe meinen Job, meine Anerkennung, meine Reputation, mein Geld in weiten Teilen verloren. Also insofern ist man ja dann irgendwann mal genau da angekommen bei Sterntaler. Ne?
Besitzlosigkeit schützt vor Vermögensverlust.
Sterntaler, ja.
Dann warten wir mal ab. 10 Jahre Krieg, das macht mir jetzt fast Angst, wenn Sie das so sagen. Da hoffe ich mal, dass nicht die andere Seite auf den Knopf drückt, weil dort wird das ja auch immer aggressiver, je länger das dauert. Aber das wollen wir jetzt gar nicht mehr
ausbreiten. Machen wir dazu einen Satz. Ne?
Einen Satz gerne.
Die EU Assistance Agreements vom Dezember Council, also vom Council, EU Council Dezember 2023, die sind ja über 10 Jahre geschlossen worden. Ja. Also das da so. Insofern gibt es da schon auch vertragliche Verpflichtungen. Gut, warten wir ab. Vielleicht kriegt man es auch eher oder es wird eingefroren. Und so, aber ich glaube, dass letztlich das wird ein bisschen dauern. Ja.
Hoffen wir, dass die rauchenden Köpfe weit genug von den Lunten entfernt sind. Wir haben noch einen Musiktitel, der setzt eine Frage davor. Sind Sie gläubig?
Ja, würde ich tatsächlich sagen. Ja, also wie auch immer spirituell gläubig, aber jetzt mein Musiktitel ist ja Heiden, ja, eine neue Welt. Die Schöpfung entspringt aus unserer Hand und ich habe während dieser ganzen Corona Jahre eine ganz interessante Erfahrung gehabt. Ich bin jetzt habe ich echt nicht so eine grüne Hand, ich habe nicht so viele Zimmerpflanzen, ja, aber irgendwie ein Freund aus Andalusien hat mir einen Kaktus geschenkt, ja. Und irgendwann habe ich diesen Kaktus auf dem Balkon erfrieren lassen und dann ist der war schon so hoch gewachsen wie so ein Phallus so abgeknackt. Ja, also so abgeschlafft, sage ich mal, ja. Und aus irgendeinem Reflex wollte ich, ja, ich glaube, dieser Kaktus darf jetzt nicht sterben, der muss jetzt nach drinnen, ja, und dann habe ich den so ein bisschen, den habe ich dann Xavier getauft und habe ich den dann so im Ast wieder hochgebunden und so. Und dann sind die ganzen Stacheln abgefallen, der ist wirklich verfault. Und in dem Moment, wo der verfault war, gucke ich irgendwo, ich weiß gar nicht, warum ich den nicht weggeschmissen habe, ja. Ich hänge nicht so an Zimmerpflanzen, aber irgendwann hatte dieser Kaktus morgens 2 grüne Triebe. Im Moment der Fäulnis waren 2 grüne Triebe da. Und das ist Heiden, die Schöpfung. Aus einer neuen Welt entspringt aus unserer Hand.
In vollem Glanz steiget jetzt. Ich bedanke mich, Ulrike Giro.
Gerne.
Wunderbar, Josef Haydn. Und dann kommt noch was von ihm. Rein in den Wald, bitteschön. Thank you. Projekt von Matthias Keller aus Frankfurt am Main. Er ist auch solistisch auf der Bühne als Komödiant und als Station Voice von HR1.
Die Frau mit dem Headset schreit die Leute an. Irgendwas von durchhalten, da geht noch was, da geht noch was. Ich gehe auf der Stelle. Es kommt mir so vor, Verfolger flüstern mir ins Ohr. Das Nichts, das überzeugt ich bin zu sein. Der Strudel der Gedanken, morgens um drei. Der Zweifel und die Angst lassen mich nicht allein. Und die Gewissheit, es geht nie vorbei. Wenn sich die Welt auflöst in grauen Rauch, wenn ich mich selber scheinbar weiß ich, es gibt jemand, der mein Leben liebt. Es gibt jemand, der mich nicht aufgibt. Und darum bleib ich hier, wenn ich fühle. Todmüde unsere Angstherzen schon sind, vergeblich summen wir sie in den Schlaf. Schon wieder kurz nach vier und wir sind immer noch hier. We'll be right back.
Silber scheinbar nicht mehr braucht, weiß ich, es gibt jemand, der mein Leben liebt. Es gibt jemand, der mich nicht aufgibt und darum bleib ich hier, wenn ich fühle.
Besinnliches, nachdenkliches, politisches, französisches. Jetzt gibt's noch was zum Lachen. Reinhard Lacroumi, Liebe im Wald. Ich hoffe, es hat gefallen. Ulrike Giro zu Gast auf Radio Marabu.
Wir legten uns ins Moos. Das Moos war ziemlich feucht. Die Sehnsucht war so groß. Doch sie sprach, vielleicht holen wir uns hier was weg. Lass wechseln uns den Fleck. Nachher sind wir erhitzt und hier ist's feucht und kalt. Nein, hier nicht. So schön ist die Liebe im Wald. Die Decke hingelegt. Schön trocken war der Grund. Ich küsste aufgeregt sie, nicht nur auf den Mund. Es ließ sich so schön an. Auf einmal schrie sie, Mann, es krabbelt überall. Hör auf, Ameisen halt, nein, hier nicht. So schön ist die Liebe im Wald. Wir einen Ort, der Platz war ideal. Wir legten uns sofort und küssten uns nochmal. Ich träumte schon voraus, auf einmal war es aus. Wir fahren auf, erschreckt, ein Düsenjäger knallt, nein, hier nicht. So schön ist die Liebe im Wald. Wir zogen wieder los und gingen weit, so weit. Ich überlegte bloß die Zeit, die schöne Zeit. Als es dann so weit war, da war es nicht so weit. Die Nerven sagten, halt, nein, jetzt nicht. So schön ist die.